Cloud Inspires, stories and people behind cloud transformation. Episode 17 mit Fabian Bader und dem Thema Microsoft Security MVP.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zur 17. Folge von Cloud Inspires und immer wieder dabei der Thomas. Hi Thomas, wie geht's dir?
Hi Gregor, servus. Ja, alles gut bei mir und bei dir?
Och, leicht erkältet. Ich sage ja, diese komischen Kinder aus dem Kindergarten, die bringen ja gleich alles mit, aber sonst eigentlich ganz gut. Diese typischen Projekte, die ich immer begleite, aber wem erzähle ich das? Du bist ja nur noch auf Konferenzen unterwegs, wie ich sehe. Von daher, bei mir alles fit soweit.
Genau, also bei mir habe ich mittlerweile den Eindruck, dass die Bahn auch so das zweite Arbeitszimmer wird. Aber ist auch schön, mal in ein paar Städten wieder zu sein. Man hat ja doch durch die Pandemie ein bisschen weniger mal Zeit beim Kunden oder auf Veranstaltungen verbracht. Von daher hat das ja auch seine Vorteile,
wie ich finde. Das stimmt. Und ich habe ja gesehen, du bist ja in den zwei größten Hauptstädten des Landes, ne? Also München und dann Berlin, ne? Aber wahrscheinlich umgekehrt.
Ja, und das war ja, ich war ja auch noch im hohen Norden gewesen. Da werden wir aber vielleicht nachher noch zu sprechen kommen.
Mit dem Gast meinst du?
Mal schauen, genau. Und wir haben auch, und das ist schon wieder eine perfekte Überleitung, wir haben ja auch sonst noch viele Termine vor der Brust. Also man hört ja jetzt, wenn man Richtung Community schaut, da kommen ja nur Ankündigungen. Ich habe das Gefühl, irgendwie so der Juni sieht schon wieder ziemlich voll aus mit Veranstaltungen, September. Also ich glaube, da haben wir ein paar Community-News dabei, oder?
Auf jeden Fall. Soll ich mal mit der ersten anfangen? Oder mit den ersten beiden? Die Experts Live kommt ja dieses Jahr ganz steil aus der Sonne, könnte man sagen. Und zwar nämlich in allen Formaten. Und zwar gibt es erstmal die Netherlands, die ja letztes Jahr schon am 30. September stattgefunden hat. Die ist dieses Jahr direkt für Mai wieder angekündigt worden. Ich glaube, der Call for Papers läuft noch wenige Tage und gibt auch schon die ersten Tickets wieder in der gleichen Veranstaltungslocation. Und direkt einen Monat später startet dann die Experts Live Germany, wieder in Erfurt. Ich glaube, im Lokschuppen oder wenn ich sowas gehört habe, so richtig, bin ich ganz sicher. Sieht aber auf jeden Fall auch sehr spannend aus, auch von der Location. Im wunderschönen Erfurt, wie Erik wohl sagen würde, mit perfekter Bahnanbindung, außer für die Kölner, aber was sage ich schon.
Und das ist ja auch wichtig für Marcel, nochmal zu sagen, wo es ist. Das haben wir ja in den vergangenen Podcast-Folgen auch immer die Diskussion gehabt, welche Stadt es war. Also von daher schon richtig die Zugtickets buchen.
Ach, war das nicht in Baden? Genau. Und ich glaube, die letzte Experts Live ist dann die Europe, die große Konferenz dieses Jahr. Das erste Mal wieder seit, ich glaube, 2 Jahren oder 3 Jahren auch, ne?
Und auch in Prag, wenn ich
das richtig sehe. Genau.
Ja, und dann hier noch ein Event, wo wir das Vergnügen hatten, letztes Jahr zu sprechen, nämlich auf dem Workplace Ninja Summit. Mhm. Und da fällt mir auf zum Thema Orte, weil die Diskussion hatten wir letztens in einem Call, dass ich aus Versehen die Konferenz schon nach Deutschland verlegt habe, nämlich nach Baden-Baden. Und sie findet aber statt in Baden in der Schweiz, richtig?
Ja, ich fand das auch sehr gut, dass du Baden-Baden immer die verknüpft hast. Und ich dachte mir irgendwann, das hat doch gar nichts mit Baden-Baden zu tun.
Ich war auch völlig im Selbstbewusstsein, dass die Veranstaltung dort ist. Aber gut, dass du mich nochmal korrigiert hast. Ist übrigens auch im September. Also wie gesagt, der September könnte voll werden. Und vielleicht im Herbst, ich habe gehört, da gibt es ja so eine Identity-orientierte Konferenz. Da wird auch schon fleißig geplant. Nämlich
ich zum ersten Mal von. Was könnte das denn sein?
Verrückt, oder? Also der Cloud Identity Summit wird ja auch zurückkehren und da sind auch gewisse Leute schon kräftig am Planen.
Ja, ich gucke einem Video mal ganz genau an. Sehr schön. Ja, und dann habe ich noch was gefunden. Natürlich, da habe ich auch mit unserem Gast schon drüber gesprochen. Das ist der Azure Saturday in Hamburg. Also wenn ihr mal was Naheliegendes haben wollt und was im März direkt stattfindet, dann kann ich euch am 18.03. die Reise nach Hamburg empfehlen. Da ist nämlich auch eine gute Bahnanbindung, wie ich gehört habe, von allen Teilen Deutschlands gewährleistet. Also von daher, genau, und damit würden wir doch schon fast zu unserem Gast kommen.
Ja, weil es ist ja wirklich, es kommen alle Sachen zusammen. Also unser Gast, der war schon Speaker auf dem Cloud Identity Summit, ist Mitorganisator von dem Azure Saturday, wovon du gerade gesprochen hast. Ich hatte das Vergnügen, ihn letzte Woche in seiner Heimatstadt zu treffen. Also da kommen ja wirklich alle Sachen zu einem perfekten Übergang her. Und deshalb würde ich jetzt kurz und knapp sagen, moin Fabian.
Moin Thomas, moin Gregor, schön bei euch zu sein.
Hi Fabian, sehr cool. Ja, erzähl doch mal ganz kurz, bevor wir zu dir kommen, noch was zu, vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Azure Saturday.
Ja, das Ganze wird am 18. März stattfinden. Das ist ein Samstag, wie auch schon der Name der Events vermuten lässt. Und wir sind aktuell noch bis Ende Februar im Call for Speakers. Also wer da noch Interesse hat, auch irgendwie etwas vorzutragen, gerne noch was einreichen. Und ja, ansonsten wird es auf jeden Fall ein spannender Samstag rund um alle möglichen Themen im Azure-Bereich, von Azure-Infrastruktur, aber auch natürlich mein Lieblingsthema Azure Security.
Sehr schön.
Und da hast du ja den Begriff ja gerade schon gesagt. Security und Fabian. Da, glaube ich, klingelt es bei einigen in der Community, weil jeder, der auf Twitter unterwegs ist, wird sicherlich mal über einen Post von dir gestolpert sein. Und auch bei dem Blog bist du ja sehr aktiv. Dennoch, vielleicht gibt es manche, die eher nur Podcasts hören. Und magst dich vielleicht noch mal kurz vorstellen für die, die dich bisher noch nicht kennen.
Total gerne. Ja, genau, ich bin Fabian Bader, ich komme aus Hamburg, beziehungsweise wohne dort seit 11 Jahren und bin seit Anfang diesen Jahres offiziell Microsoft Security MVP. Bin seit letztem Jahr in der Cloud- und Data-Center-Kategorie gewesen und jetzt darf ich seit Januar auch den Security MVP-Titel mein eigen nennen. Und dem vorausgegangen ist einige Jahre schon an Blogarbeit und anderen Fokusthemen in dem Bereich über Microsoft Defender for Endpoint zu eigentlich allen Produkten, die heute einen Defender-Namen tragen. Es ist ja mittlerweile sehr unübersichtlich geworden, was die Namensgebung angeht. Und natürlich aber auch die SIEM-Lösung Microsoft Sentinel ist in meinem Portfolio dabei. Und ansonsten bin ich, wie vielleicht auch der ein oder andere schon mal in meinen Blogposts gelesen hat, sehr interessiert auch an Themen wie Identity. Auch ein bisschen noch on-prem, auch wenn wir grundsätzlich natürlich versuchen, uns in die Richtung Cloud zu bewegen. Ganz kriegen wir diese Hybrid-Server noch nicht weg. Daher bin ich da natürlich auch noch involviert. Und am Ende ist für mich Identity auch ein Arm der Security und von dem her ganz nah verknüpft.
Sehr schön, sehr schön. Mensch, Thomas, MVP, wie lange bist du jetzt schon dabei?
Das fragst du mich gerade. September 2020, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Und auch jetzt im Security-Bereich, soweit du bist auch Security, ne?
MVP. Genau, also MVP mit Migrationshintergrund. Also ich habe entsprechend von der Azure-Kategorie in die Security-Kategorie gewechselt. Also es war auch jetzt im Januar, glaube ich.
Die Zeit sind, glaube ich, alle im Januar gewechselt, ne? Ich bin ja in diesem Oldschool Azure geblieben.
Es gab, glaube ich, die ersten. Irgendwann letztes Jahr im August, da wurden so gefühlt die ersten 30, glaube ich, in diese neue Kategorie geschoben.
Ach, die gibt es doch schon so lange. Ich dachte, die wäre erst offiziell jetzt quasi seit Januar, aber das, okay, guter Punkt
auch. Ich glaube, am Anfang war das auch mehr so ein Testballon, ob das gut ankommt. Aber hat, glaube ich, gerade ganz gut auch reingepasst. Ist ja ein Thema, das uns alle sehr begleitet gerade.
Ja, muss ja auch sagen, das macht ja auch durchaus Sinn, ne? Weil, wie gesagt, dieses ganz große Thema Cloud and Data Center Management oder Azure ist halt auch, lässt sich nicht so richtig einkategorisieren, obwohl das bei Security jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel besser ist, aber zumindest lässt es den Fokus dann schon mal erkennen auf die einzelnen Produkte.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, Microsoft positioniert sich ja gerade auch am Markt einfach immer stärker als eine Security-Firma, also nicht mehr nur das klassische Betriebssystem oder eben die Cloud mit Office 365 und Azure, sondern hier eben auch wirklich eine ganz, ganz klare Ausrichtung in Richtung Security Company. Da macht es schon auch Sinn, dass man dort Leute in dem Bereich als MVP hat.
Und ich glaube, was in die Story auch mit reinspielt, ist, wenn man früher jetzt zum Beispiel so Kategorien nimmt wie Azure, wo auch schon immer Leute unterwegs waren, die sehr Security-affin waren, dann kommt ja auch diese Multicloud-Story mit dabei. Also jetzt auch bei, wenn man das sieht mit Entra, dass man sagt, okay, es ist nicht nur Azure Active Directory, sondern Identity für alle möglichen Sachen, wie jetzt Entra Permissions Management, geht genauso gut natürlich auch in Richtung Multicloud. Also so eine dedizierte Security-Kategorie macht das ja auch von, da hinsichtlich ja wesentlich breiter verfügbar. Deshalb wäre jetzt auch so die Frage, du hast ja schon gesagt, du bist sehr breit unterwegs. Identity ist ein spannendes Thema. On-Prem bist du ja auch aktiv im Blog. Wo ist denn so das Thema, wo du sagst als Security-MVP, hey, das sind so die Themen, die ich im Fokus habe? Oder sagst du, naja, alles spielt ja irgendwie mit zusammen. Deshalb muss man da auch in der Breite unterwegs sein.
Ja, am Ende sollte man immer auch mal den Blick links und rechts schweifen lassen. Aber wie wir schon festgestellt haben, das Produktportfolio allein beim Anbieter Microsoft ist mittlerweile so groß, dass man hier natürlich auch, wenn man eine gewisse Tiefe als Anspruch hat, nicht alle Produkte komplett umfassen kann. Von dem her ist mein Steckenpferd auf jeden Fall so ein bisschen der Bereich MDI, MDE und Sentinel. Das kommt einfach auch ein bisschen aus meiner Historie. Ich bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren im Business dabei und habe da natürlich sehr viel Microsoft gesehen und sehr viel auch Active Directory von den ersten Tierkonzepten über den Red Forest, über den ADFS dann nachher in die Cloud. Und das sind natürlich immer noch Angriffsvektoren, die heute interessant sind, die heute auch immer noch sehr kritisch sind. Und in der Cloud haben wir mittlerweile sehr, sehr gute Methoden, um uns zu schützen und müssen aber natürlich auch dafür sorgen, dass dieser Stiefbruder, der da unten noch im Rechenzentrum sitzt, auch sicher wird und nachher uns nicht die Cloud versaut.
Wir haben ja gerade auch, ich glaube, letzte Woche noch drüber gesprochen, auch, dass du ja, ich weiß nicht, ob du schon so lange, also auch so aktiv auf Twitter warst, wo du aus mir in den letzten Monaten nur so extrem auffällt, aber du bist ja wirklich auch extrem aktiv auch auf Twitter. Was ist denn so eigentlich, sag ich mal, auch deine Leidenschaft so bei den ganzen Community-Sachen? Ist es eher so ein bisschen Konferenzen? Ist es eher Blogging oder ist es auch so ein bisschen die Mischung von allem? Wo bist du so, also wo fühlst du dich am meisten wohl? Wo bist du am liebsten unterwegs?
Ja, also mein Blog ist auf jeden Fall das, wo ich schon am längsten mache. Also der deutschsprachige Teil, den habe ich unter anderem Namen, aber jetzt auch mit Historie rübergeführt, wirklich schon seit 2011 in Betrieb. Dazwischen gab es auch mal längere Pausen, wo nicht so viel passiert ist. Und wenn man sich meine Historie dort anguckt, wird man auch feststellen, ah, der hat auch mal irgendwas mit Exchange gemacht oder irgendwann mal was mit einem Sahn. Also,
aha, ich hab da wirklich? Wahnsinn. Ja,
wir haben alle irgendwann mal mitieren müssen. Ne? Naja, und von dem her war mein Blog immer schon eigentlich das Mittel zur Wahl, wo ich gesagt habe, ich habe hier irgendetwas gelöst, irgendwo einen Weg um ein Problem gefunden. Das möchte ich mir gerne aufschreiben. Das möchte ich mir einmal aufschreiben, damit jemand, der es nachher auch hat, es finden kann und entsprechend nicht ewig suchen muss, wie ich vielleicht in dem Moment. Und aber auch ab einer gewissen Anzahl an Jahren in der IT vergisst man auch seine eigenen Lösungen wieder. Also es ist auch ein ganz gute Gedächtnisstütze, um selbst mal nachzuschlagen. Also ich erwische mich auch immer mal wieder in irgendwelchen älteren Blog-Einträgen, mal ein kleines PowerShell-Snippet rauszuziehen oder ähnliches.
Das kenne ich.
Und besonders bitter ist, wenn man nach irgendwas googelt, wo man denkt, da muss doch irgendeiner schon was drüber gebloggt haben und dann ist in den Suchergebnissen der eigene Artikel drin. Das ist dann auch immer wieder ein Highlight, oder?
Auf jeden Fall. Ja, ansonsten, ich spreche auch gerne auf Usergroups oder auch Konferenzen, obwohl ich jetzt bei größeren Konferenzen bisher nicht so den krassen Fokus hatte. Ich habe eben meistens irgendwie meine Blogs ausgearbeitet und versucht, die dann nachher in einem bestimmten Setting auch in Usergroups dann an den Mann zu kriegen. Apropos Usergroup, seit 2018 mache ich hier in Hamburg zusammen mit dem Christoph Burmeister die Hamburg PowerShell Usergroup. Das war so ein bisschen der große Einstieg in die Microsoft Community, könnte man sagen. Also auf jeden Fall der sehr aktive, was die Contributions auch anging. Da sind wir eigentlich in einem monatlich bis zweimonatlichen Rhythmus, dass wir da hier Speaker bis vor Corona vor Ort oder jetzt eben auch hybrid im Angebot haben, die tolle Sachen berichten. Und Genau, so ist da so eben natürlich auch gerade am Anfang, wo man vielleicht noch nicht überall die Verknüpfung hat, nicht bei jedem Event gleich auch einen Speaker hat, man selber auch gezwungen gewesen, einiges vorzubereiten und auch mal selber ein bisschen zu sprechen. Und da habe ich gemerkt, das macht mir eigentlich auch ziemlich Spaß. Und daher gucke ich jetzt immer, wo es gut zeitlich reinpasst, wo es einen interessanten Call for Paper gibt und ob mir dann in dem Moment was Interessantes einfällt, was meistens die größte Schwierigkeit ist, weil die Call for Papers zu finden, das ist einfach, dann sich zu überlegen, was möchte man den Leuten Tolles erzählen und selbst davon überzeugt zu sein, dass das wahrscheinlich interessant sein wird, das ist dann eher die Herausforderung für mich.
Ja, das stimmt. Was mir gerade auffällt dabei, ne, du hast nämlich unsere Kollegin das nächste Mal dabei, ne? Die Melanie dürfte, glaube ich, bei dir sprechen, ist mir doch zufälligerweise noch bei dem Meetup-Crawling ins Auge gefallen. Das packen wir auf jeden Fall mit in die Show Notes.
Das hast du sehr gut gesehen, genau. Die besucht uns und erzählt ein bisschen was zu Regression-Tests mit PowerShell und Pester. Freue ich mich auch schon sehr drauf, vor allem, weil sie auch unsere zweite Speakerin nach Corona ist, die vor Ort sein wird. Wir werden es hybrid machen und ich freue mich super drauf. Wir haben uns auch letztes Jahr auf dem Identity Summit kennengelernt und von dem her wird das bestimmt auch ein netter Abend.
Sehr cool.
Ja, also wie du schon raushörst, Gregor und ich bereiten uns auch immer vor so Podcast-Folgen vor auf unsere Gäste und eine Sache, die uns aufgefallen ist, die zweite, die uns aufgefallen ist, du warst auch vor kurzem bei Trust in Tech gewesen und da auch mit einem passenden Thema, was glaube ich manche an diesem, es war glaube ich Freitag der 13., oder? War das
nicht so? Es war Freitag der 13.
Ja, meine ich auch,
genau. Freitag der 13., wo so glaube ich bei gewissen, ja, ich sag mal, Firmen ein wenig Spaß war mit Verknüpfungen. Ja, erzähl mal, also vielleicht kurz zu dem technischen Hintergrund für die Kollegen, die es oder Zuhörer, die es nicht mitbekommen haben. Und zweitens auch, ich glaube, das, worum es sich gedreht hat bei deinem Vortrag aus aktuellem Anlass, der war aber wesentlich älter noch. Da konntest du nochmal aus dem Hut zaubern oder wie war der Hintergrund zu dem Vortrag?
Genau, also an dem Freitag hat irgendwann in den späteren Morgenstunden bei vielen Kunden da draußen der Microsoft Defender zugeschlagen und eine bestimmte Attack Surface Reduction Rule hat dafür gesorgt, dass die Icon-Dateien auf den Desktops beziehungsweise im Startmenü verschwunden sind. Hier gab es ein Signatur-Update, das leider irgendwo im Test nicht alles getestet hatte und dazu geführt hat, dass hier wirklich in vielen Bereichen Icons auf den Desktops bei den Usern verschwunden sind. Die Programme an sich waren zwar noch da, aber wir wissen alle, wenn der einfache Weg dorthin nicht mehr vorhanden ist, dann ist das Drama erstmal groß. Und ja, dementsprechend war ich Freitag auch einer der Betroffenen. Dann schnell auch in Kontakt mit unseren Ansprechpartnern bei Microsoft in der Produktgruppe. Da war natürlich dann auch übers Wochenende viel los und die Community hat da auch super reagiert. Es gab einige tolle Leute, die da sehr, sehr schnell auch Lösungen erarbeitet haben, gezeigt haben, hey, so kann man eigentlich hier was lösen und auch Icons wiederherstellen oder versuchen wenigstens diese auch wiederherzustellen. Und genau, das war im Endeffekt dann auch der ausschlaggebende Grund, warum wir gesagt haben, hey, die Woche drauf, lass uns doch direkt mal, ich glaube, es war der Dienstag, uns hinsetzen und nach einem kleinen Austausch schauen. Das kam auch sehr gut an. Wir hatten echt viele Leute, die teilgenommen haben an dem Meetup. Organisiert hatte das der Alex Benner, der dann seine Trust in Tech Köln-Gruppe da als Plattform dargestellt hat und genutzt hat. Und das war echt toll, dass man einfach da mal ein bisschen gucken kann. Und den Vortrag, den ich dann dort auch gehalten habe, da ging es eigentlich hauptsächlich darum, wie kann man ein Staging von Updates im Bereich Defender Antivirus machen. Weil Microsoft selbst nutzt auch, selbst wenn man nichts einstellt, einen bestimmten granularen Prozess, um draußen die Leute mit Signatur-Updates zu versorgen. Aber ich als Admin kann das noch weiter beeinflussen und auch dafür sorgen, dass ich genau weiß, welche Clients jetzt eigentlich hier im ersten oder zweiten Ring sind. Und dementsprechend dann auch hoffentlich reagieren kann, wenn ich merke, hier ist irgendetwas komisch, hier muss ich vielleicht mal die Updates unterbinden, beziehungsweise die Clients dann in eine Gruppe packen, die eben sehr viel später erst mit Updates versorgt werden würde. Und genau wie du schon richtig gesagt hast, Thomas, den Blog-Eintrag dazu, den gab es schon eine Weile davor. Ist aber häufig eben ein Thema, das auch im täglichen Einsatz beim Kunden jetzt gar nicht die erste Frage ist, weil meistens geht es erstmal darum, lass uns eine Security-Lösung rausbringen und verstehen, wie sie funktioniert. Signatur-Updates müssen irgendwie drauf, ja. Aber natürlich ab einer gewissen Reifegrad sollte man sich dann auch mit solchen Themen beschäftigen. Und ich hoffe, dass da einige Kollegen dann auch nochmal was mitnehmen konnten und mit dem Vortrag da ein paar Ideen für ihre eigene Umgebung gefunden haben.
Und ich glaube, das, was du gerade skizzierst, ist doch eigentlich ein super Beispiel, wie, glaube ich, die Rolle als Microsoft MVP so mit reinspielt. Auf der einen Seite kriegt man im Felde so Sachen ja direkt auch mit, wie jetzt zum Beispiel mit dem Definitionsupdate, Kontakt suchen, Microsoft Feedback geben, aber gleichzeitig auch den Wissenstransfer zur Community zurück. Das ist doch eigentlich, oder ich frage mal, jetzt habe ich ja zwei MVP-Kollegen hier auch im Call, das ist doch eigentlich, wie es ja funktionieren sollte, oder? Also ich glaube, der Teil des, weil man öfter so gefragt wird, ja, was macht ihr eigentlich so als MVPs unterwegs, sind es doch die Sachen, Feedback zu Produktgruppen, Microsoft, das Wissen teilen, auch praxisnahe Erfahrungen, entweder verschriftlichen in Form von Blogs oder halt auch wirklich diesen Erfahrungsaustausch in der Community zu fördern.
Genau, also es ist natürlich in solchen Momenten sehr, sehr schön, dass man da auch einen sehr direkten Kontakt zu Teilen der Produktgruppe pflegen kann und sagen kann, hier ist gerade irgendwas ganz schön im Argen. Das sorgt natürlich dann auf der anderen Seite auch dazu, dass etwas passiert. Also das ist auch keine Einbahnstraße, ganz klar. Und auf der anderen Seite kann man dann eben auch seine Reichweite nutzen, um eben hier zu schauen, in solchen Problemfällen auch mal ein bisschen das Wissen unter die Leute zu kriegen. In den meisten anderen Fällen ist es aber eigentlich schöner, weil da hat man dann ein bisschen Zugriff auf vielleicht private Reviews, die Microsoft veröffentlicht und kann dann schon Feedback geben, bevor das Ganze überhaupt dann an den Endkunden rausgeht. Und natürlich auch da den Vorteil hat, einmal, man sieht schon, was kommt da eigentlich auf einen zu, aber auch gleichzeitig sagen kann, ja, das ist eine tolle Idee, aber die Umsetzung an der Stelle, da sollte man vielleicht noch mal ein bisschen was optimieren, damit das beim Endkunden dann auch wirklich gut ankommt. Und dementsprechend ist das natürlich ein Feedback-Loop, der wirklich einem selbst, aber auch der Community helfen kann. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich relativ eng mit den Kollegen aus dem Defender-Bereich zusammengearbeitet, weil ich einen sehr umfangreichen Beitrag zu Ausnahmen, also Defender Exclusions, geschrieben habe. Und der war dann auch in Microsoft ein bisschen der Stein des Anstoßes, dass sie sich dann Gedanken gemacht haben, wie können wir eigentlich unsere Docs hier vielleicht nochmal ein bisschen optimieren, ein bisschen straffen. Und genau, wenn dann sowas nachher auch rauskommt, ist das natürlich toll.
Und ich glaube, Gregor, das Thema haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Gerade der Security-Bereich bei Microsoft ist da ja unheimlich aktiv, was auch so Private-Preview-Sachen angeht und auch mit der Tech-Community, also dieser Private-Security-Community, die sich gebildet hat. Also da kommt man kaum hinterher. Also so geht es uns zumindest mal, oder Gregor?
Ja, definitiv. Das ist ja auch das, was ich aber sage. Ich finde das ja, also das ist, glaube ich, das, wo du siehst, wo der größte Invest aktuell drin ist, aber wo halt auch einfach das Team einfach einen super, echt klasse Job macht, einfach mit diesen ganzen, auch das alles zentral in Teams zu finden, ist, dass immer super angekündigt wird, welche Previews laufen gerade, wie sind die onzuboarden, dass du Support direkt kriegst und so. Also ich finde das auch immer wieder grandios und das macht auch einfach richtig Laune, muss man sagen, da ja mitzuhelfen, mitzuunterstützen und da halt auch echt so einen direkten Feedback zu haben. Und ich glaube, da, Fabian, dir geht es aber da wahrscheinlich auch nicht anders.
Nee, auf jeden Fall. Genauso die zwei Customer Connection Programme, die hauptsächlich auch für den Austausch nicht nur mit MVPs, auch ganz wichtig, sondern auch eben mit Kunden, die einen NDA mit Microsoft unterschrieben haben, die es ermöglichen, hier frühzeitig eben Sachen auszuprobieren. Ist auf jeden Fall auch was jeder, der jetzt da draußen sagt, oh, muss man immer MVP sein, um irgendwie an solchen tollen Sachen mitzumachen. Nee, auf gar keinen Fall. Klar gibt es bestimmte Sachen, die Microsoft erstmal mit einem kleinen Kreis teilt, aber gerade diese Custom Connection Programme im Bereich Defender und auch Security-Sentinel Defender for Cloud, die sind offen für jede Firma, die eben ein NDA mit Microsoft hat. Dementsprechend kann man jetzt auch nicht erzählen, was da drin alles so vorgestellt wird, aber man kann auf jeden Fall erzählen, dass es diese gibt und dass man da auch gerne sich mal darum kümmern kann mit seinem Microsoft-Partner oder Microsoft-Ansprechpartner, dass man da reinkommt.
Und das verlinken wir auch direkt mal in die Shownotes, falls ihr da mal mehr drüber wissen wollt.
Ich glaube auch den Blog-Eintrag nochmal, weil das fand ich nämlich auch super spannend, auch gerade. Und ich glaube, da hast du auch nochmal echt einen ganz guten Punkt getroffen, dass das halt eben auch einfach, dass man das beeinflussen kann, ist, glaube ich, auch einfach viel gar nicht bewusst, würde ich behaupten, ja.
Und weil wir gerade von nicht bewusst sprechen, wir hätten dann auch mal eine Frage an dich als Microsoft Defender for Endpoint Experte, nämlich was hier in dem Podcast wir gerne natürlich auch besprechen wollen mit unseren Gästen ist, manche Learnings und jetzt bist du ja draußen viel beim Kunden auch unterwegs und in auch in Projekten. Was ist dann aus deiner Sicht momentan immer noch so die größten, nicht unbedingt Fehler, aber Herausforderungen bei der Implementierung oder auch Schwächen, die du im Design siehst, wenn es dazu kommt, Defender for Endpoint einzuführen oder auch in der Masse halt nachher im Unternehmen zu betreiben?
Also ich glaube, es gibt zwei große Punkte, die bei jeder Migration eine größere Herausforderung haben. Das erste ist eher eine technische und da wird auch auf jeden Fall viel dran gearbeitet, dass es besser wird. Da geht es einfach darum, wie verwalte ich so ein Produkt? Microsoft kommt eben hier aus einer Welt, die kennt Intune, die kennt einen Configuration Manager. Also hier sind schon Toolings vorhanden, die Clients und Server konfigurieren können oder Gruppenpolicies. Ne? Also es gibt eine relativ große Möglichkeit, Dinge auf einem Endgerät einzustellen. Viele Leute, die jetzt aber aus einem, Konkurrenzprodukt kennen, die sind es gewohnt, dass in diesem Portal alles drin ist. Also ich kann alle Einstellungen für meine Antivirenlösung, für meine EDR-Lösung in diesem Portal machen. Ich habe irgendeinen Agenten, den muss ich ausbringen. Und das war es dann eigentlich, was das Thema angeht. Und ich bin nicht darauf angewiesen, dass die Kleinkollegen vielleicht noch irgendwas einstellen müssen in ihrem Produkt oder. Und das ist auf jeden Fall was, wo viele Leute am Anfang noch ein bisschen mit hadern, wie genau das dann funktioniert, auch wie das nachher in einem operativen Betrieb gut funktionieren kann. Aber wir sehen da auf jeden Fall gerade auch gute Entwicklungen seitens Microsoft, um einen Weg zu zeigen, wie sowas dann auch 100% aus der Cloud gemanagt werden kann, auch für Server. Ich möchte jetzt nicht den Begriff Intune für Server in den Raum werfen, weil das ist es nicht. Aber Security-Einstellungen aus der Cloud managen zentral und das auf Clients und Servern, das wird eben etwas sein, was wir in Zukunft mit dem MDE machen können. Was wir heute schon machen können, ist ein Public Preview und dementsprechend auf jeden Fall ein spannendes Thema, wie es da weitergeht. Ja, und der zweite Teil ist, dass viele Leute eben von einer klassischen Antivirenlösung kommen. Und bei einem Microsoft MDE sprechen wir eben nicht von einem Antivirenprodukt, sondern wir sprechen von einem Endpoint Detection and Response Produkt, das um einiges mehr an Funktionen mitbringt und dementsprechend natürlich auch nochmal einen anderen Aufwand produziert in den Unternehmen. Also was dort häufig dann eben zur Herausforderung wird, ist, mit den Signalen, die jetzt eigentlich da bereitgestellt werden, und Microsoft macht da schon einen sehr guten Job, die sauber aufzubereiten, das entsprechend anzuzeigen. Aber am Ende gibt es eben immer diesen Graubereich, wo der Computer nicht sagen kann, ja, das ist gut, das ist böse, da müssen wir jetzt auf jeden Fall intervenieren, sondern wo eben gesagt wird, hey Gregor, guck du doch mal nochmal drauf. Was sagst du denn dazu? Und genau das ist natürlich dann die Herausforderung, wenn ich so ein Tooling in Betrieb nehme und eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass ich plötzlich dafür Leute brauche, die vielleicht auch mehr Zeit als bei der klassischen AV-Lösung reinstecken. Früher hat man einmal im Monat einen Report bekommen, da waren dann die Clients drauf, die länger als 30 Tage kein Signatur-Update mehr hatten und ja, dann war das schon in Ordnung. Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass leider der reine Ansatz einer Antivirenlösung nicht mehr ganz ausreichend ist, dass eine EDR-Lösung hier auf jeden Fall unterstützen kann, Angreifer frühzeitig auch im Unternehmen aufzuhalten. Und aber das erfordert natürlich auch einfach mehr Manpower. Und bei unseren Projekten ist es dann halt auch häufig so, dass wir natürlich dann unsere Services in dem Bereich mit einbringen, aber auch bei anderen Kunden einfach beratend zur Seite stehen und sagen, wie könnt ihr das jetzt eigentlich lösen? Welche Ansätze gibt es hier? Oder was kann man vielleicht doch auch noch mehr automatisieren, Microsoft selber fährt da eben einen konservativen Ansatz. Aber ich kann eben hier natürlich auch in Richtungen gehen, wo ich doch mehr automatisiere, einen kleinen vielleicht schneller in eine Isolation packe, als es das normale Produkt tun würde.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du auch nochmal angesprochen hast. Das ist auch das, was ich häufig halt sehe. Das ist halt, dass die Produkte aktiviert werden, aber dass der Mehrwert ja nicht durch die Aktivierung rauskommt, sondern dass ich am Ende mich auch damit auseinandersetzen muss und halt eben auch das Personal brauche, die halt am Ende auch bewerten können, von wegen, ist das jetzt ein kritischer Inzident, hat der irgendwas vielleicht mit einer Anwendung, mit einer Applikation zu tun oder was auch immer. Am Ende muss ich halt die ganzen Alarme oder die ganzen, Notifications, die ich da kriege, auch einordnen können oder halt eben bewerten können. Und da hilft mir halt nicht, alle 30 Tage mal einen Report zu ziehen oder 30 Tage mal auf das Sentinel-Dashboard oder auf Defender for Cloud Board zu gucken. Wie siehst du da so die Schwierigkeit auch von Manpower zu kriegen, aber auch das wirklich sauber bewerten zu können?
Ja, also ich glaube, das ist natürlich ein offenes Geheimnis aktuell. Security-Kollegen da draußen werden händeringend gesucht, egal wo. Und da geht's los von Einstieg bis zu erfahrenen Leuten. Ich kann den Firmen, die sagen, wir möchten gerne selber das machen, nur empfehlen, sorgt dafür, dass ihr eure Leute ausbildet, sorgt dafür, dass ihr junges Talent reinholt. Man kann sich natürlich auch für sehr viel Geld versuchen, draußen auf dem Markt Experten zusammenzukaufen, aber das ist am Ende nicht nachhaltig. Ich brauche mir nicht zwei Rockstars reinholen, die dann da irgendwie durchschubbern, sondern ich muss mir irgendwie überlegen, wie kann ich ein sinnvolles Programm mit Nachwuchs machen, dass ich da trotzdem vielleicht einen Erfahrenen mit dabei habe oder dafür sorge, dass die Leute mit erfahrenen Leuten irgendwo lernen können. Das ist natürlich ganz wichtig, aber am Ende ist eben Ausbildung das A und O aktuell. Und das sollten viele Firmen auch einfach nicht vergessen, dass man das auch machen kann. Man muss sich nicht immer das Wissen fix und fertig einkaufen, weil dafür gibt es zu wenig auf dem Markt.
Wenn man jetzt nochmal so einen Schritt zurückgeht, jetzt haben wir ja erstmal nur über Defender for Endpoint gesprochen und eigentlich dieser ganze Microsoft Security Stack ist ja riesig geworden mit den verschiedenen Produkten. Ich hatte jetzt mit Fabian kürzlich in München die Ehre, auch so einen Sentinel versus Defender Vortrag zu machen, wo eigentlich auch nochmal einem bewusst wird, was wir alles an Produkten und Möglichkeiten haben, und das wird ja auch eher mehr. Und wenn ich früher jemanden gefragt habe, der im Security-Bereich unterwegs ist, hey, was ist dein Wunsch, was du gern hättest, war immer dieses Thema Integration, weil wir doch ja mit diesen zwei Welten irgendwie das Gefühl hatten, naja, die greifen noch nicht so ineinander rein oder ist dieser holistische Blick drauf nicht ganz so schön gelöst. Ich glaube, das hat sich ja jetzt ein bisschen gewandelt, da ist ja viel investiert worden von Microsoft, also diese Security-Portale sind ein bisschen weniger geworden, dafür haben wir jetzt ein Entra-Portal, aber das ist eine andere Geschichte, aber ich sage mal, das hat sich schon reduziert, aber jetzt hast du die Möglichkeit, Fabian, hier in diesem Podcast auch nochmal einen Wunsch loszulösen zu werden. Also wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest zu sagen, okay, das ist dein Top-1-Wunsch, den du gerne Richtung Produktgruppe oder Richtung Microsoft Security sehen würdest. Welcher wäre das?
Jetzt grundsätzlich oder begrenzt auf Integrationsmöglichkeiten?
Nee, alles. Also bis auf den Weltfrieden, den kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, aber ich sag mal sonst was, alles, was mit den Microsoft Security Produkten zu tun hat.
Also mein Wunsch in dem Bereich ist auf jeden Fall, dass Microsoft eine klare Linie findet, wie sie Verwaltung von diesen Produkten machen möchte, wie sie sich vorstellt, wie das in Zukunft laufen soll, wie die Zensierung dort läuft, dass das einfach auch ein einheitliches Bild für alle Kunden draußen ist. Ich weiß, da wird viel hinter den geschlossenen Türen überlegt, wie das gut aussehen kann. Aber das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste, dass man da auch einfach als Kunde versteht, warum habe ich jetzt plötzlich den Defender for Cloud for Server Plan 1 und das ist aber äquivalent mit dem Feature-Umfang des Microsoft Defender for Server Plan 2. Also das kann man erklären, aber warum man es erklären muss, sollte man sich irgendwie doch mal fragen. Ja. Und daher, denke ich, wäre da einfach eine Vereinfachung sehr, sehr sinnvoll. Ich bin gerne Consultant, ich gehe gerne raus und erzähle den Kollegen, was wie funktioniert und wie man es implementieren kann, aber dass man extra einen Consultant braucht, um das Produktnaming zu verstehen, da denke ich, glaube ich, haben wir alle andere Interessen auch.
Ja. Ja, und ohne das jetzt zu spoilern, es geht mit Produktnamen gleich auch weiter im Quiz, weil wir kommen nämlich jetzt zu unserem schönen Spiel, was wir immer mit Gästen machen. Und Fabian, du hattest dich ja im Vorfeld auch vorbereitet auf den Podcast, weißt ja, worauf du dich hier einlässt, wenn du eingeladen wirst. Und Herr Gregor, ich glaube, wir haben nur ein paar wenige Fragen, aber ich glaube, ein paar lustige dabei.
Ein paar interessante, also aus unserer Sicht zumindest. Genau, die du, also die eine, die erste, die fand ich schon, die hat mich doch wieder sehr, naja, genau, bevor wir zu viel beraten. Soll ich sie schon mal stellen?
Bist du bereit, Fabian?
Ich versuche mein Bestes.
Kurz eins vorneweg, bevor wir einsteigen. Wir werden wie immer die Quelle gleich mit dabei geben. Es sind nämlich Sachen, da war ich auch irritiert und habe mich gefragt, stimmt das wirklich so? Aber wir haben natürlich gegoogelt und der erste Treffer gewinnt. Nein, Spaß beiseite. Aber wir geben immer die Quelle an. Also daher bitte Faktencheck zu Hause auch nochmal machen. Aber es geht ja auch eher um den Spaß statt die wissenschaftliche Korrektheit. Ja, wollen wir loslegen?
Ja, los geht's.
Welches Kennwort war im Jahr 2022 das meistverwendetste? Soll ich dir mal ein paar, also soll ich dir mal vier Beispiele nennen?
Ich würde tippen, dass das 1, 2, 3, 4, 5, 6 immer noch sehr, sehr beliebt war.
Also es sind dabei auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, Passwort, QWERTY, also hier diese Tastaturabkürzung quasi, und 1 bis 9, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Dann würde ich ganz klar auf Passwort tippen.
Und erschreckenderweise, du hast echt recht und ich muss echt sagen, also mir ist nichts mehr dazu eingefallen.
Ja. Es ist ja auch erklärend, es steht ja über dem Feld auch immer Passwort.
Och ja, mein wirklich? Jetzt weißt du wirklich, dass...
aber ganz ehrlich,
nein, Scherz beiseite. Ich glaube, das Thema Passwort, das haben wir in dieser Industrie einfach... Das ist der falsche Ansatz. Wir müssen zu anderen Lösungen, weil wir sehen einfach, die User werden weiterhin ein Kennwort nehmen, dass sie sich schnell merken können. Viele IT-affine Leute verwenden natürlich einen Passwortmanager, aber für Tante Erna ist das halt dann doch häufig schon zu komplex. Und wenn jetzt Sachen wie Passkeys eventuell hier eine Möglichkeit bieten, technisch uns zu unterstützen, ich bin sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt.
Da gebe ich dir recht.
Man kann ja auch einfach 6-mal Stern nehmen. Das ist auch ein super Passwort.
Dann muss man sich auch nicht überlegen, ob man sich verschrieben hat.
Genau, und es ist ja versteckt, niemand sieht, was man eingibt.
Und du hast Sonderzeichen schon drin, super.
Also kurzer Schwank in dem Moment. In meiner Anfangszeit als IT-Administrator bin ich wirklich mal über einen Skript gestolpert und ihr kennt auch wahrscheinlich alle noch die Möglichkeit, dass man einen User bei Windows sich automatisch anmelden lassen kann. Und ich habe dann die Konfigurationsdatei gefunden, die eben die entsprechenden Registry-Werte setzte. Und ich war sehr fasziniert, wie die das geschafft haben, in dieser Textdatei das Passwort zu maskieren. Ja, die schnelle Lösung war, es waren einfach 8 Sternchen.
Stark.
Ja. Oh Mann, ey.
Geschichten, die das Leben schreibt. Quelle übrigens NordPass. Frag mich nicht, wie die auf die Statistik kamen, aber lassen wir das. Frage Nummer 2. Welcher Virus verbreitete sich am meisten und zählt zu den teuersten der Geschichte? A. Maidum, B. Sobek, weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen wird, glaube schon. C. Code Red oder D. I Love You?
Also I Love You hat auf jeden Fall eine der größten Reichweiten, die man so kennt. Inwieweit das aber mit dem zweiten, mit wirklich dem Impact zusammenkommt, bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen, ich gehe mal mit I Love You, bin mir aber nicht wirklich ganz sicher.
Da verpasst du leider den zweiten Punkt. Es ist tatsächlich Maidum. Ich habe hier auch die Erklärung, die Wikipedia mir ausgespuckt hat, nämlich, dass es tatsächlich der mit der schnellsten Verbreitung war und einem Schaden von 38 bis 40 Milliarden. Das muss man sich echt mal überlegen. Also das finde ich schon echt heftig. Und dass es bisher keinen anderen Vorfall in der Richtung gab, der das übertroffen hat, Stand April 2022 laut meinem Wikipedia. Und ich sehe, der Fabian ist schon parallel am Googlen. Da will jemand sich noch den zweiten Punkt auch noch holen.
Nee, das finde ich nur spannend, weil ich sagen muss, dass der mir auf jeden Fall nicht in Erinnerung geblieben wäre. Ich hätte jetzt als nächstes irgendwie hier Sandworm oder Ähnliches genommen, weil da ja doch auch einige Gesellschaften betroffen waren, ist aber natürlich auch nicht so lange zurück.
Ist aber wobei, ich kann dir eins sagen, es ist nicht die geilste Frage, die wir bisher hier hatten, weil die nächste, die der Gregor stellt, die hat mir gestern, als ich danach recherchiert habe, habe ich echt gedacht, die ist wirklich, also da kriegst du nochmal einen zusätzlichen Security-MVP-Titel, wenn du die weißt. Also ich werde angeschüttelt.
Ich habe ja schon jetzt die Befürchtung, dass ich meinen verliere.
Ja, alles gut.
Sehr schön, sehr schön. 2005 veröffentlichte Microsoft eine eigene Sicherheitslösung für Windows, und zwar für Privatpersonen. Wie hieß das Produkt? War das Microsoft Security Essentials, Windows One Care, XP Anti-Spy oder Microsoft Forefront Personal?
Forefront Personal ist natürlich jetzt so eine, da könnte man schon reintappen, weil den gab es ja auf jeden Fall. Aber, ich versuche es einfach mal. Ich nehme mal den Forefront Personal. Bin mir aber überhaupt nicht sicher. Ich hätte jetzt was anderes genommen, aber es ist so.
Was hättest du denn als zweites genommen? Frag mal so.
Als zweites hattest du die
Microsoft Security Essentials, Windows One Care und XP Anti-Spy.
Nee, genau, das erste hätte ich genommen. Der Anti-Spy, den habe ich irgendwie in Erinnerung, ist das, was ganz viele Leute in Deutschland verwendet haben, um dieses Nachhausefunken zu auszuschalten. Genau. Richtig. Von dem her hätte ich die dann als zweites eben den Essentials genommen.
Es ist interessant, weil ich glaube, mir wäre es auch so gegangen, aber es ist tatsächlich, es ist Windows One Care.
Windows One Care,
alles das ist klar. Mir, also ich muss ja auch nochmal gucken, ob Thomas hier richtig recherchiert hat, weil das, ist mir auch, das ist mir auch nicht aufgefallen. Obwohl ich bei den Security Essentials behaupten würde, das war auch später. Also die kenne ich auch, aber ich meine, die wären irgendwie 2012, also irgendwas mit Vista, glaube ich, wären die erst wirklich an den Start gegangen. Obwohl, ich wüsste jetzt auch nicht, Vista war ja schon, glaube ich, 2.
Nee, 7, war mit Windows 7. Also ich kann kurz auflösen, ich hatte wirklich geschlagene 2 Minuten danach recherchiert und kam Schluss, dass dieses Windows Live One Care, das auch dann irgendwie davor noch Windows One Care hieß, deshalb habe ich das Live weggenommen, das war wirklich ein kommerzielles Produkt, das musste man kaufen. Und das Microsoft Security Essentials war doch nachher kostenlos mit drin. Das war doch irgendwie, konntest du runterladen und installieren. Ja. XP Anti-Spy, korrekt, das ist mir bei der Recherche über den Weg gelaufen und hat mich irgendwie gefühlt wieder 20 Jahre jünger gemacht, als ich gesehen habe, wie das Programm aussah. Und bei Forefront Personal hast du mich schockiert, weil das war eigentlich eine Namenserfindung von mir gestern Abend. Wenn es da aber wirklich ein Produkt gab, dann habe ich nichts gesagt.
Also, ja, es gab den Forefront TMG, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was noch da alles unter Forefront oder in dem Event gab. Das könnte man ja fast als Vorgänger von Microsoft Event davor sehen.
Richtig,
Microsoft Forefront, keine Ahnung.
Ja. Ja, aber da waren doch jetzt ein paar schöne Sachen wieder dabei, wo man dann demnächst bei unnützes Wissen mitprallen kann.
Auf jeden Fall, da habe ich nochmal gut was mitgenommen. Aber ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, natürlich auch fies, ne? MyDoom 2005, war ich schon noch ziemlich klein.
Ja, cool. Fabian, es war uns wirklich eine Ehre. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch ein wenig Spaß und du kannst ja auch wieder was mitnehmen in Sachen Frage-Antworten. Das ist uns ja auch wichtig, dass unsere Gäste auch immer noch ein Highlight haben, was sie mitnehmen können. Ja, und dann müssen wir nochmal demnächst nach Hamburg kommen, Gregor.
Ja, definitiv. Also ich habe, wie gesagt, ich kläre gerade noch, ob die Reiseplanung im März noch hinhaut, weil es doch ein bisschen sportlich ist, aber eigentlich hätte ich auf dem Weg sogar noch was, könnte ich noch was erledigen. Von daher erkläre ich das gerade noch. Aber ja, wir sollten uns Hamburg durchaus sowieso mal vormerken, weil ich finde, Hamburg ist immer eine Reise wert. Und um endlich mal auch mal mit Fabian essen gehen zu können, das ist doch...
Einen guten Griechen, sage ich nur.
Ah, siehst du, hier mit Uso, ja, klingt gut. Ich freue mich. Ja, Fabian, super, dass du da warst. Viel Erfolg, weiß ich gar nicht, kann ich das so sagen, für Donnerstag, für eure coole Session. Das wird bestimmt spannend.
Also die war ja schon letzte Woche.
Achso, ja, stimmt. Ach ja, siehst du, ich bin ja.
Alles klar. Dann vielen Dank und bis demnächst.
Danke, dass ich da sein durfte. Schönen Abend euch.
Ciao.
Ciao.